Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob es möglich ist, einen Roboter zu lieben? Roboterliebe, ist das Spinnerei oder Realität von morgen? Ist das ein Thema, was dich irgendwie abstößt oder ist es etwas, was dich interessiert? Hast du ernsthaft schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, dich in einen Roboter zu verlieben? Kannst du es dir überhaupt vorstellen? Und hast du vielleicht schon mal Menschen kennengelernt, die eher eine Bindung zu einem Roboter aufbauen als zu einem Menschen? Ich sage, Roboterliebe ist etwas, womit wir uns beschäftigen müssen, ob wir wollen oder nicht, weil es ist etwas, was uns in der Zukunft begegnen wird. Und noch sind wir an dem Hebel, mitzugestalten, wie das aussehen kann. Ich glaube, wir sind nicht mehr in der Position zu sagen, das gibt es nicht, das wollen wir nicht, weil es ist schon längst da. Aber welchen Einzug es nimmt in unser Leben, in unser Alltag, in unsere Beziehungen, daran können wir jetzt was machen. Deshalb mag ich über dieses Thema heute mit Susanne Gold widersprechen, Teil 2 quasi. Und wenn es dich interessiert, freue ich mich, wenn du dranbleibst. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier wieder zum Love Talk bei Volltreffer Herz und es geht um Roboterliebe. Bei mir ist heute Susanne Gold, Teil 2, Klappe die zweite Susanne sozusagen. Schön, dass du da bist. Du bist Utopiensammlerin. Du beschäftigst dich mit wilden Themen, unter anderem mit Robotern und mit Roboterliebe. Erzähl 2, 3 Sätze nochmal zu dir.
Ja, das stimmt, Andrea. Ich beschäftige mich, das ist eigentlich eher zufällig gekommen, weil ich beschäftige mich beruflich ja viel mit künstlicher Intelligenz und schreibe auch über Digitalisierung. Hauptberuflich arbeite ich bei Siemens und schreibe und illustriere über Forschungsthemen. Mhm. Und in diesem Zusammenhang bin ich in feministische Forschung reingeraten und wurde auch zu Vorträgen eingeladen, wo ich selber dann auch Vorträge gehört habe und bin auf das Thema gestoßen und finde es extrem wichtig, dass auch Frauen sich damit beschäftigen, weil die meisten Sexroboter, die es gibt, also 99%, sind weibliche Roboter, die von Männern bestellt werden und vielleicht ein kleiner Teil von Frauen selber, das weiß ich nicht genau, aber es gibt kaum für Frauen solche Roboter und die werden den Frauen sehr ähnlich gemacht und feministische Forscherinnen befürchten nun, dass das zu einer weiteren Objektivierung der Frauen führen könnte. Beispielsweise kann man sich Roboter bestellen, mit denen man Vergewaltigungsfantasien ausleben kann. Ja, und die Frage ist eben, was macht das mit diesen Menschen in der Realität? Und deswegen habe ich angefangen, mich sehr mit diesen Sextechnologien zu beschäftigen und mir steht da manchmal ein bisschen der Mund offen.
Das ist wohl so. Du versorgst mich ja immer auch auf WhatsApp oder auch über deinen LinkedIn-Kanal mit Themen, wo ich auch manchmal echt denke, what the fuck? Das kann doch nicht wahr sein. Also super spannend und vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer. Also wenn ihr Teil 1 nochmal hören mögt, da steigen wir nochmal ein in dieses Thema. Was heißt das überhaupt, Roboter, und wie muss ich mir das vorstellen? Da mag ich jetzt nicht die Schleife ziehen, also hört ihr dir gerne an den Podcast dazu, Teil 1. Sondern wir wollen heute so ein bisschen weitergehen und gehen einfach schon davon aus, okay, es gibt jetzt diesen Roboter. Und du hast gerade ja auch schon gesagt, wo ich ja immer wieder echt kurze Schnappatmung bekomme, wenn du sagst, ja, so Vergewaltigungsszenen nachspielen. Und ich glaube, viele Menschen machen sich noch gar kein Bild davon, was diese Robotisierung oder sexualisierte Technologie tatsächlich schon in unseren Haushalten macht. Also, ne, klar, Dildos, das kennen die meisten, oder vielleicht, ja, so eine Gummipuppe, ja, vielleicht auch schon. Aber diesen Schritt zu sagen, okay, ich habe jetzt so einen Sexroboter, das ist für viele, glaube ich, noch weit weg und für manche ja gar nicht. Weil wenn man sich anguckt, wie viel Geld damit schon verdient wird, wie weit das ganze Thema ja schon vorgedrungen ist auf dem Sexmarkt sozusagen, ist es sehr überraschend. Also ein Thema, wo nicht viel drüber geredet wird, aber was praktiziert wird. Und du hattest neulich ja auch noch mal gesagt, dass Menschen Roboter ja versuchen zu vermenschlichen oder ihre Themen damit praktizieren und Roboter dazu dienen, entwertet zu werden oder auch Gewalt an Robotern, ne, einfach wo der ganze Frust ausgelassen wird und was auch immer. Und heute soll es ja ein bisschen um Roboterliebe gehen. Also was ist, wenn ich wirklich einen Roboter habe und mich, ja, kann ich mich überhaupt in so einen Roboter verlieben? Also ab wann sprechen wir überhaupt wirklich von Roboterliebe? Das ist ja ein Wort, was existiert.
Also ich muss dazu sagen, das wird oft so in einen Topf geschmissen. Das eine ist die künstliche Intelligenz. Also es gibt halt praktisch lebensgroße Barbie-Puppen, ja, Sex-Dolls. Und die haben nun eine künstliche Intelligenz, die ist wie ein Chatbot. Man kann mit der reden, aber die können viele Sachen noch nicht. Also beispielsweise haben die noch nicht Körperwärme oder die können sich nicht bewegen wie ein Mensch. Ja, also es gibt, das habe ich gelernt, sogenannte, also neben den Bordellen gibt es mittlerweile Bordolls, ja, wo auch diese Puppen angeboten werden und so. Ja, ich wollte dir da auch nochmal eine andere Ansprechpartnerin vermitteln, die weiß da sehr viel drüber, das werde ich dann auch machen. Okay. Aber also diese Sexpuppen, die sind dann praktisch die Kolleginnen der Sexarbeiterinnen. Und aber die nächste Stufe ist eben, dass man diese Roboter, das ist so Körper-Seele-Problem. Also du musst dir vorstellen, wie ein Körper und da ist die Seele drin. Also in diesem Roboterkörper ist dann die künstliche Intelligenz. Das ist eigentlich ein Chatbot. Im Grunde genommen interaktives Wikipedia, aber wir wissen natürlich von Übersetzungsprogrammen und so, wie ausgereift die schon sind. Und die merken sich dann tatsächlich Sachen und kriegen offensichtlich auch Sachen vorgegeben. Also zum Beispiel deine Puppe, die dann immer sagt, nein, ich will aber nicht. Ja. Und ich muss sagen, es sind eher die Männer, die sich in diese Objekte verlieben. Wobei Objektophilie ist ja auch ein Thema, das beide Geschlechter betrifft. Also es sind ja nicht nur Männer, die sich in Objekte verlieben. Ich habe mal von einer Frau gehört, die hat den Eiffelturm geheiratet oder eine andere die Berliner Mauer. Und generell muss man natürlich sagen, führt das zu dieser Frage hin, die es schon lange gibt. Wir haben offensichtlich Beziehungen zu Objekten. Das ist menschlich, das zu haben und in anderen Kulturen vielleicht auch mehr. Also
Männer und Autos. Lass uns ein Beispiel nehmen, was vielleicht sehr greifbar ist für manche. Ne? Also so Männer, die ihr Auto lieben.
Und ich meine, es ist ja auch so, im Grunde haben wir das alle, dass wir einen Gegenstand haben, was weiß ich, ein Erbstück, was einen ideellen Wert hat. Also so ungewöhnlich ist es nicht, sich in einen Gegenstand zu verlieben. Jetzt ist es aber natürlich so, dass auch da ein Markt entsteht, dem auch Fantasien bedient, die eventuell mit unseren Gesetzen in Konflikt geraten. Und das wirft natürlich jede Menge Fragen auf. Also es ist halt auch die Frage, muss die wirklich aussehen wie eine Frau? Also ich habe zum Beispiel Vorschläge gehört, dass die Federn haben sollte. Und ich habe auch Bilder gesehen von welchen, die sehen aus wie Avatare. Ja, aber es gibt eben welche, die sehen wirklich unglaublich ähnlich aus wie Frauen. Ja, und es gibt auch Männer, die wollen in der Zwischenzeit tatsächlich ihre Roboter heiraten und lieben die. Da habe ich mir dann auch gedacht, aha, so ist das also mit den Männern. Also so, die machen, was die wollen und dann lieben die die. Ich habe noch nie gehört, dass eine Frau ihren smarten Dildo heiraten will. Ja, aber das ist eben das Nächste. Viele dieser Geräte sind heute auch internetfähig und es wirft natürlich auch rechtlich viele Fragen auf. Ne? Also nehmen wir mal an, du hackst zum Beispiel sowas und vergewaltigst eine Person mit dieser Technik. Kannst du dann verhaftet werden, obwohl du gar nicht wirklich da warst? Also ich meine, wie ist das dann eigentlich? Ja? Also wie du siehst, ist ein großes Thema. Ne?
Großes Thema. Und mein Kopf sagt irgendwie an so vielen Stellen, mit was für einem Scheiß müssen wir uns eigentlich noch beschäftigen? Aber ich weiß auch auf der anderen Seite, naja, aber es ist heißer Scheiß, leider. Ne, weil viele Menschen damit einfach Geld verdienen, so wie das mit Pornografie oder alles, was im Internet halt unterwegs ist, eben auch eine unfassbar große Geldquelle ist. Und ist auch dieser Markt halt auch wieder. Und klar, Otto Normalverbraucher denkt jetzt vielleicht, naja, das sind Menschen, die sind irgendwie gestört. Naja, aber es sind auch nicht, wenn man sich die Statistiken anguckt, wenn man sieht, wie viele Menschen Kinderpornografie konsumieren, das sind nicht alles gestörte Menschen, sondern das sind Menschen, die mit dir am Stammtisch sitzen, die mit dir kegeln gehen, die in deiner Nachbarschaft sitzen. Weil so viel Summe Mensch, wie da zusammenkommt, die sitzen nicht irgendwo auf irgendeinem Campingplatz und machen sich eine schöne Zeit, sondern die leben alle mit uns zusammen. Und jetzt ist es ja so, heißer Sex mit kalter Technik. Aber wen macht sowas denn wirklich an? Also wer ist denn, also es gibt so viele Millionen, Milliarden Menschen. Also warum ist es einfacher, dann in ein, wenn ich schon ins Bordell gehe, aber warum bevorzuge ich dann eine Puppe?
Naja, also das können ja auch Menschen sein, die einfach Probleme haben, mit echten Menschen umzugehen, die vielleicht sich schämen oder vielleicht noch nie Sex hatten. Es wird auch immer wieder diskutiert, zum Beispiel, ja, auch Menschen mit Behinderung haben Recht auf Sex, ja, ob vielleicht sowas auch zu therapeutischen Zwecken genutzt werden darf. Also wie so oft ist es halt, also ich meine, weißt du, so eine Technik ist wie so ein Hammer. Du kannst damit Menschen erschlagen und ein Haus bauen, ne? Ist immer die Frage, was man damit macht, ja. Und ich sehe schon durchaus auch Vorteile in diesen Sextechnologien, ja. Es wird halt möglich, sich Wünsche zu erfüllen, die sonst nicht so einfach erfüllbar sind. Aber es ist die Frage, wie weit reicht das dann auch in unsere Gesellschaft rein und welche Konsequenzen hat das möglicherweise für das Miteinander von den Menschen und auch für die Liebe an sich, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mann bin, der so eine Sexpuppe zu Hause hat, werde ich dann überhaupt noch die Liebe meines Lebens finden, weil ich da gar nicht mehr rausgehe oder so, ja. Genau.
Sag nochmal ganz konkret, wo, in welchen Bereichen siehst du, dass diese Roboter tatsächlich eingesetzt werden? Also wir haben schon gehört, okay, im Bordellbereich oder in der Sexarbeit an sich selber, aber jetzt hast du gerade gesagt, im Behindertenbereich habe ich gehört.
Also das weiß ich nicht, das wird halt theoretisch diskutiert. Ich bin nicht sicher, also ich meine, im Grunde genommen, glaube ich, ist das für den privaten Gebrauch im Moment. Also es bestellen halt Leute diese Dinger, die sind, glaube ich, auch nicht ganz billig. Also das muss man sich auch, glaube ich, leisten können. Und also es ist ein rasant wachsender Markt. Also wer irgendwie Aktien kaufen will und viel Geld verdienen will, der sollte in diesem Markt. Also es wird halt nur nicht so kommuniziert, weil das halt so ein Thema ist, was man sagt ja nicht, ja, gut, es gibt schon manche, die investieren in sowas rein und sprechen auch drüber, aber es sind die wenigeren. Ja,
Wahnsinn.
Genau.
Wahnsinn. Also selbst bei dem Gedanken alleine schon, dieser Satz so im Behindertenbereich, finde ich es immer noch, das kann keine Zukunft werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo Bereiche gibt, wo man sie bewusst einsetzt. Und andererseits, naja, wenn ich mir erlaube, da ernsthaft mal drüber nachzudenken, was es aber doch an Vorteil haben könnte oder auch an Nutzen haben könnte, dann fallen mir natürlich da auch Sachen ein. Auch wenn es im ersten Moment immer noch was ist, wo ich denke, oh Gott, wie schrecklich, dass ich das denke. Aber wenn ich mich darauf einlasse, ja, klar, kann ich auch Sachen sehen, wo ich sagen kann, okay, da macht es vielleicht doch auch Sinn, weil früher, wenn meine Oma über ein Dildo nachgedacht hätte, hätte sie wahrscheinlich auch gedacht, ich habe einen an der Mütze. Und inzwischen ist es relativ normal, dass irgendwie die meisten einen haben. Also klar, Technologie heißt Fortschritt, Bereiche werden neu eröffnet und ja, irgendwie gehören auch diese Dinge dazu. Aber die Frage ist ja, welche Auswirkungen hat das denn auf unsere Beziehungen als Menschen untereinander, wenn wir Sex an Technik verlieren oder an Technik koppeln und oder noch mehr.
Das ist halt, das ist halt die große Diskussion, die dahinter steht. Na, wo, was darf man machen, was nicht, was ist moralisch vertretbar, was ist rechtlich grenzwertig und vor allen Dingen, was wird passieren mit den Liebesbeziehungen der Menschen, mit den Begegnungen, also den zwischenmenschlichen Begegnungen, wenn es sich etabliert, dass Leute tatsächlich Sex mit Technologie haben und also mit smarter Technologie, das ist ja das Besondere, ja, dass es dann auch in irgendeiner Art und Weise reagieren kann auf unsere Bedürfnisse, also im Moment verbal, ja. was aber natürlich schon ganz schön viel ist, ne? Und auch lernfähig ist, ja. Und das ist eine große Frage, die mich auch wirklich umtreibt, weil ich meine, einerseits sehe ich schon, dass man natürlich auch niemanden vorschreiben darf, was er tut. Ja, es ist ja auch eine private Angelegenheit, womit ich mich befriedige. Auf der anderen Seite reicht es halt natürlich in so moralische Grundsätze von der gesamten Gesellschaft hinein. Ja,
absolut.
Und die Frage ist halt auch, ist denn im privaten Bereich an einer Maschine eine Handlung strafbar, die im öffentlichen Raum definitiv strafbar wäre. Ist sie plötzlich straffrei zu Hause, ja. Und da scheiden sich die Geister, da wird halt auch gerade viel diskutiert, da werden gerade Grundsatzfragen diskutiert. Der Beruf der Roboterethiker ist ja so einer, der jetzt auch erst richtig Fahrt aufnimmt, oder Maschinen, also die Maschinenethik, ja. Das betrifft nicht nur die Roboter, das betrifft auch die künstliche Intelligenz, dass man halt versucht, auch eine künstliche Intelligenz moralisch zu machen. Das ist nicht immer der Fall. Die künstliche Intelligenz wird hauptsächlich in den Staaten vorangetrieben, wo sie sehr von der Wirtschaft getrieben ist, also profitorientiert, oder in China, wo sie staatsgetrieben ist.
Oh, ja.
Und da ist natürlich die in beiden Fällen die Frage der Ethik nicht so im Vordergrund. Ja,
ja, leider.
Ja, also in allen technologischen Bereichen, also es geht rasant fort mit den Entwicklungen, mit künstlicher Intelligenz, mit der Robotik und in dem Zusammenhang auch mit den Sextechnologien. Und weil das so privat ist, ist es aber gleichzeitig so ein Grenzgebiet, wo diese ethischen Fragen total eskalieren. Ja,
verstehe ich, verstehe ich total.
Beispielsweise bei Vergewaltigungsfantasien, ist es jetzt, hilft es jetzt dem Menschen, diese auszuleben? Ist es vielleicht sogar therapeutisch, dass er sich entladen kann? Oder macht es das Bedürfnis, stärker eine echte Frau zu vergewaltigen? Ja, und da stehen sich zwei Lager gegenüber in der Diskussion. Die einen sagen, nee, das ist gefährlich für die Frauen. Und die anderen sagen, nein, aber wenn er das doch zu Hause mit dem Roboter machen kann oder mit der Puppe, ja, dann, schont er die echten Frauen. Ja.
Das Ding dahinter ist, wenn ich darüber nachdenke, also ich hab lange über diese Ego-Shooter-Spiele referiert und in der Uni damals auch Vorlesungen zugegeben. Natürlich hat es immer was mit dir als Persönlichkeit zu tun, in was verlierst du dich? Ne, wenn ich eine instabile Persönlichkeit bin, verliere ich mich schnell in ein Ego-Shooter-Spiel. Und wenn ich stundenlang am Tag irgendwelche Menschen umbringe in diesen Spielen, verliere ich auch den Blick zur Realität. Und wenn ich dann mir eine Waffe besorge, kann es passieren, und ich habe keine stabilen Bindungen in mir und um mich herum, dass ich vielleicht zu einem Amokläufer werde. Ne, da gibt es gute Untersuchungen zu, welche Persönlichkeitsstruktur hat quasi eine Affinität zu, erstmal dazu, diese Ego-Shooter-Spiele zu spielen und sich dann da rein zu verlieren und dann durch eine Gewohnheit des Gehirns diese Abläufe immer wieder zu machen, immer wieder zu machen und dann nicht mehr zu verstehen, das ist Spiel und das andere ist Realität. Also wenn ich es gewohnt bin, in einem Ballerspiel die ganze Zeit zu ballern und mich aus der Perspektive ja sehe, wie ich das mache, können einfach Realitäten verschwimmen. Und dann kann es sein, dass ich, wenn ich in der Krise bin, auch in der Umwelt irgendwelche Aktionen mache und verstehe nicht mehr, wo ist der Unterschied zwischen Realität und Spiel. Und so wäre das ja hier auch eigentlich ein bisschen. Ne? Welche Persönlichkeit geht dann los und spielt Vergewaltigungsspiele? Oder hat ein Roboter, mit dem er oder sie, was, ja, geht ja auch für beide, das inszenieren kann? Und wann verliere ich den Blick für die Realität, zu sagen, das ist mein privates Ding, was ich mit diesem Roboter mache, aber wenn ich mit einer Frau zusammen bin, höre ich und akzeptiere ich, wenn sie Nein sagt. Weißt du? Da wäre so ein bisschen bei mir auch, wo ich denke, oh, wow, okay, wenn ich da aber ein Mensch bin, der A, schon mal sowieso nicht in der Lage ist, vielleicht gute Beziehungen zu führen und deshalb lieber auf einen Roboter zurückgreife und dann noch das aus Gewohnheit immer mache, das heißt, mein Gehirn gewöhnt sich daran, dass ich mit einem Roboter Vergewaltigungsszenen inszeniere, kriege ich dann noch mit, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, die das nicht mag oder die das nicht möchte.
Also das ist genau die Befürchtung der feministischen Forschung, die da natürlich ganz schön hinterher ist. Also immer mehr feministische Forscherinnen sagen genau das. Und die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, wenn diese Puppen aussehen wie Frauen, dass diese Grenze verschwimmt. Also ich möchte da gerne auf eine Studie von einem Psychologen zurückgreifen, der hat das Buch Generation lebensunfähig geschrieben und der belegt halt, dass praktisch Kinder, die zu früh am Handy sind, das Gehirn kann die digitale und die echte Welt nicht auseinanderhalten, was man beispielsweise daran merkt, dass sie versuchen, beim Aquarium die Fische groß zu zoomen.
Oder groß zu zoomen, ja, ja.
Genau, und in Anlehnung an solche Überlegungen denkt man eben auch, ja, das, also geht die feministische Forschung davon aus, dass wenn die Roboter so weiblich gestaltet werden, dass sie dann praktisch die Frauen in Gefahr bringen, die echten Frauen, ja.
Ja, ja,
und die fordern sozusagen sogenannte Queerbots, ja, die also einfach, da gibt es so eine Organisation, die heißt, also so eine Forschungs-, feministische Forschung, die sagen, let robots be robots, ja, also die sollen klar als Roboter erkennbar sein und hier ist auch die große Parallele zur künstlichen Intelligenz. Wir erinnern uns an dieses Telefonat, dieses fingierte von Google, wo eine Chatbot, der sich menschlich angehört hat, einen Friseurtermin ausgemacht hat und wo man nicht erkennen konnte, dass es ein Chatbot ist. Ja, und ich meine ganz ehrlich, wenn ich irgendwo anrufe und ich telefoniere eigentlich mit einem Chatbot, dann möchte ich das wissen. Und so könnte man das natürlich auch auf diese Roboter übertragen, dass man sagt, es muss ganz klar erkennbar sein, das ist eine Maschine, kein Mensch. Ja, genau.
Aber auch selbst die Stimmen werden ja immer menschlicher. Ne, wenn ich mir vorstelle, also früher oder jetzt die Alexa oder die Siri oder weiß der Geier was, das sind ja schon, also das ist ja eine ganz normale Stimme langsam schon, wenn du die hörst, deine Siri irgendwie oder deine Alexa oder was auch immer. Viel, viel menschlicher. Vor 6, 7 Jahren fand ich die, da habe ich das mehr noch als Maschine wahrgenommen. Jetzt ist das manchmal ja schon gar nicht mehr so. Also das ist irre, auch selbst wie man sich daran gewöhnt, dass diese Stimmen immer menschlicher werden.
Und ja, wobei der Unterschied ist natürlich, dass du, wenn du in dein Handy reinsprichst und sagst, es soll dir irgendwas raussuchen oder so, du weißt einfach, du redest mit einer Maschine. Aber jetzt stell dir vor, du rufst bei deiner Versicherung an und unterhältst dich die ganze Zeit mit einer netten Person, um am Ende festzustellen, es war ein Chatbot. Und da ist auch diese Diskussion natürlich, also ich finde das keine Frage, natürlich will ich das wissen, mit wem ich rede. Ja, sind sie die Frau oder sind sie die Maschine? Ja, oder sind sie der Herr sowieso, ja, von der Versicherung. Und genau, und deswegen ist halt die Forderung von feministischen Forscherinnen, dass diese Roboter anders aussehen müssen als echte Frauen. Ja.
Jetzt habe ich habe hier meine Love Lounge gemacht und da war gestern Abend das Thema Mein Abend mit einem Callboy. Ich hatte gestern die Heike Niemeyer, Sexualberaterin aus Berlin, da und hatte auch den Callboy Kevin da. Und Simona, die mit mir immer Simona Becker, die Love
Lounge zusammen macht. Mist, habe ich
verpasst. Gibt's auf YouTube, kannst du gucken. Und
ja, mach ich.
Ist auf meinem YouTube-Kanal. Und da ging es eben auch darum, ne, was macht einen guten Callboy aus und was ist so seine Erfahrung. Und das allererste, was bei ihm kam, war Empathie. Und das ist auch so der Teil, wo ich denke, also okay, Roboter können eine Dienstleistung vollziehen oder ermöglichen oder einen Ablauf ermöglichen. Ja, okay, verstehe ich. Aber irgendwie braucht Sexualität doch auch eine Form von Empathie oder Begegnung oder irgendwas. Und das ist was, was Roboter für mein Gefühl immer noch nicht hinbekommen werden. Also dieser Verzicht auf Empathie, den finde ich gruselig, die Vorstellung. Also wie kann man damit umgehen?
Also der Roboter kann ja Empathie vortäuschen. Du kannst es ja so programmieren. Also der wirkt dann, also wobei der Roboter, wir reden, wenn wir über Roboter reden, reden wir jetzt einfach über so eine Sexpuppe, die praktisch eine Chatbot implementiert hat. Ne? Also du würdest sehr schnell noch merken, dass das kein echter Mensch ist. Das muss man einfach sagen, so weit ist das noch nicht. Ja? Aber natürlich kann man dieser künstlichen Intelligenz, die in dieser Puppe ist, Empathie einprogrammieren, dass sie praktisch Empathie, das ist natürlich keine echte Empfindung, aber die kann ja lernen, dann nachzufragen oder also sie täuscht das vor, ne? Eine Maschine kann keine Empathie empfinden, das geht nicht, ne?
Aber alleine also, das Vortäuschen von ist ja schon du Schande, okay.
Ja, also natürlich, ja.
Das
Das
öffnet
sind
wieder
ja
ganz, ja.
genau die Sachen, weswegen da manche Leute wirklich jetzt auch echt hinterher sind. Also ich habe festgestellt, dass es eine ganze Forscherszene gibt, die da wirklich also sehr hinterher ist und sich sehr engagiert. Das ist total spannend, ja.
Ja.
Und aber ich habe eben auch festgestellt, dass ich manchmal wirklich Schwierigkeiten habe, mir eine Meinung zu bilden, weil das so ein unglaublich ambivalentes Thema ist. Weil es gibt
Ja.
immer auch einen Fall. Ja, es ist wie wirklich, wenn, als würden wir über die Funktion eines Hammers, du würdest sagen,
Ja, ich
nein, aber
verstehe.
damit kann man doch jemanden erschlagen und ich würde sagen, aber damit kann man ein Haus
Ja.
bauen und beides stimmt
Ja, und
irgendwie,
beides
ja,
stimmt.
so,
Wir haben ja auch
ja.
bei Teil 1 über diesen Film, glaube ich, schon gesprochen, Humans, diese Netflix-Serie. Und das ist immer wieder das, was mir dazu einfällt. Also Leute, wenn euch dieses Thema interessiert, guckt euch diese Serie an, weil es ist so gut dargestellt, wie weit das Ganze irgendwann vielleicht gehen wird. Ich glaube, wenn es einen Film darüber gibt, dann weiß ich nicht. Ja gut, die Rechtsgrundlage ist sicherlich da nochmal nicht außer Acht zu lassen. Aber alles, was schon als Film irgendwie auch produziert wird, teilweise wird auch irgendwann in unser Leben kommen, weil die Gedanken sind ja schon da. Und es ist schon zum Teil ein bisschen umgesetzt.
Also, aber man muss sagen, von dem, wie die Roboter in der Serie dargestellt sind, sind wir Lichtjahre entfernt. Ja, also heute, na, heute ist es, weißt du, es ist zum Beispiel schwierig für einen Roboter zu erkennen, wo ein Glas aufhört und wo es endet. Also es ist schon schwierig für einen Roboter, ein Glas zu greifen. Ein Roboter, ne, also selbst wenn du es super programmierst, ein Roboter kann immer nur routinierte Abläufe
Ja,
machen, die vorher
das stimmt.
eingegeben wurden. Sobald da irgendein Gegenstand im Weg liegt, ne, ein neues, unbekanntes Objekt, kommt der durcheinander. Also
Durcheinander.
und bei dem, Entschuldigung, ist gerade eine.
Ups. Ups, jetzt haben wir gerade ein technisches, kurzes, kleines Problem. Es geht sofort weiter. Okay, da ist sie wieder. Susanne, du musst raus. Da ist sie wieder. Susanne war gerade
Mir
abgestürzt.
ist mein Hörer ist mir aus dem Ohr gefallen.
Kein Problem. Das ist halt ein Live-Podcast, macht nichts.
Okay, ja, und
Nicht schlimm.
also was ich halt sagen wollte, ist, dass also diese, das sind ja Menschen, das wird ja auch von Menschen gespielt und das ist im Moment wirklich überhaupt nicht möglich. Also der Gefahr ist man gerade nicht ausgesetzt, dass man einem Menschen auf der Straße begegnet und denkt, das ist ein Mensch und das ist ein Roboter. Das geht nicht. Das ist noch nicht technisch möglich, ja.
Okay, Gott sei Dank. Also, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es sich dahin entwickeln wird, weil ich glaube, dass die Roboterindustrie natürlich alles dafür tun wird, es immer mehr menschlich zu machen. Also, warum nicht?
Ja,
Also, warum sollten wir es
natürlich.
nicht
Also
wollen?
was eben zum Beispiel auch ein großes Thema ist, ist Pflegeroboter. Und da habe ich neulich eben einen Vortrag auch gehört von jemandem, der sowas entwickelt hat. Und das ist halt völlig schwierig, den zu programmieren, weil der, weißt du, die Situation von so jemandem, der gepflegt werden muss, die ändert sich ja ständig. Ne? Mal braucht er dies, mal
Absolut,
braucht er das. Und wir
absolut.
können im Grunde genommen, das ist auch mit der künstlichen Intelligenz so, ne? Die kann, wenn die jetzt zum Beispiel Wissensberufe reingeht, ne? Die kann Sachen machen, die immer gleichbleibend sind, so Daten durchforsten, ja. Aber jetzt zum Beispiel mit Menschen interagieren, man kann es zum Beispiel am Radiologen erklären, ne? Eine künstliche Intelligenz kann viel besser Röntgenbilder durchforsten als jeder Radiologe. Deswegen
Na
ist der
klar.
Beruf der Radiologie, wie er jetzt ist, eher ein aussterbender Beruf. Aber er kann, eine künstliche Intelligenz kann nicht den Job eines Arztes oder einer Ärztin übernehmen, weil er nicht mit Menschen so einfühlsam und empathisch interagieren kann, so authentisch und echt, ne? Und in der Pflegerobotik kommt halt dann erschwerend dazu, das ist ja praktisch wie eine Haushaltshilfe, so ein Job, ja? Und das sind ja jeden Tag neue, unvorgesehene Ereignisse und das kann ein Mensch unschlagbar besser als jede Maschine. Ja, und jetzt habe ich gerade neulich einen Vortrag von jemandem gehört, der hat einen Pflegeroboter entwickelt, der steht in einem Haushalt von jemandem und der Pfleger sitzt woanders und zieht sich Handschuhe an und setzt eine VR-Brille auf und wird dann praktisch dort durch den Roboter in den Raum gebeamt und kann als Roboter dann handeln, aber es sitzt ein echter Mensch dahinter. Also fand ich wahnsinnig faszinierend, ja, das zu hören, was die sich da ausdenken und Ja, also ganz spannendes Feld und viele Einsatzgebiete. Natürlich, ich meine, wenn, stell dir vor, du hättest jetzt so einen Roboter, der dir zu Hause hilft, der jetzt vielleicht nicht aussieht wie die hübschen Frauen aus Humans, ja, sondern irgendwie eher so ein niedlicher kleiner Kerl und der macht alles, was du gerade keine Lust hast zu machen. Schon eine attraktive Vorstellung, oder?
Absolut. Der Fenster putzt, der bügelt, der vielleicht sogar auch manchmal Essen kocht. Ich bin jetzt nicht so die Köchin vom Herrn, der Rasen mit, der die Bäume beschneidet. Ich könnte den beschäftigen ganz Tag, das wäre nicht das Thema.
Und während er das macht, hättest du Zeit für Sex mit deinem Mann.
Oh ja, das wäre ein sehr verlockender Gedanke, definitiv. Oder könnte schöne andere Dinge machen, auf jeden Fall. Und wir haben ja, das Thema ist ja noch so diese Roboterliebe auch. Also ich würde nochmal so auf diesen Liebesaspekt gucken. Also wie sähe denn so eine, oder wie sieht so eine Beziehung denn mit einem Roboter aus? Also was ist dann noch normal? Irgendwie, also was ist nochmal normal und was ist eigentlich schon, wo man sagt, das ist eigentlich schon krank?
Weißt du, Andrea, ich finde die Frage nach der Normalität generell schwierig, ja, weil was für mich normal ist, ist für dich vielleicht nicht normal. Ja, und auch nach dem, was wir als krank definieren, du weißt ja, dass zum Beispiel auch Homosexualität lange als krank galt. Ja, also ich finde es immer schwierig zu sagen, das ist jetzt krank, das ist gesund, das ist normal, das nicht. Mhm. Ich finde schon, dass es gut ist, dass da Leute drüber reden, sich damit beschäftigen, wie wir auch in diesem Podcast, und dass wir da ein sehr wachsames Auge drauf haben. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte man auch nicht so voreingenommen sein, dass man das so per se ablehnt, ja. Mhm. Und ich meine, es wird die Zeit zeigen, der Trend ist nicht aufzuhalten, ja. Also ich meine, guck mal, früher während der ersten industriellen Revolution gab es Leute, die haben sich aufgelehnt gegen die Dampfmaschine, Webstühle und so weiter, ja. Mhm. Das ist nicht aufzuhalten, solche Technologien kommen in die Welt. Aber ich finde schon, dass man sich einmischen sollte und mitgestalten sollte. Und deswegen finde ich es auch total toll, dass du dich für das Thema interessierst. Und ja, weil es braucht gerade so die Experten fürs Menschsein. Das ist ja das Verrückte, ja. Mhm. Weißt du, Ingenieure und Naturwissenschaftler bauen diese Maschinen, aber es sind eigentlich die Leute wie du und ich, ja, die Geisteswissenschaft, Psychologie, Sozialwissenschaften, Philosophie, ja, die das auf so einer Metaebene beurteilen können und auch einordnen können und sich vielleicht auch besser Gedanken machen können, was hat das eigentlich für Konsequenzen für die Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Austausch und so weiter.
Kritische Fragen stellen, definitiv.
Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also ich finde, das ist auf alle Fälle ein Bereich, in dem interdisziplinär geforscht werden muss, dass man nicht, wo man nicht sagen kann, ach, das machen jetzt die Ingenieure, die bauen das schon zusammen und dann wird das verkauft, ja, sondern da sollten halt tatsächlich viele, viele Leute mitreden. Ja, das finde ich wichtig.
Also ich sehe auch Vorteile so, und dass man, wenn man hier irgendwie an, was weiß ich, Star Wars denkt, dieser kleine R2D2 oder was, den hat man ja irgendwie total lieb. Ja, der ist total süß, genau.
Und wenn aber ins Bett gehen wollen, würde ich nicht mit dem, sag ich.
Nein, so. Nein. Nein. Aber ich habe noch so an E.T. irgendwie gedacht, so die Anfänge halt, ne, wo man so, aber man fängt doch trotzdem an, in irgendeiner Form, ähnlich wie in einen Beziehungskontext ja zu gehen. Man hat sie lieb, man hat irgendwie auch so drollig irgendwie so, man hat Empfindungen für diesen Roboter, ob man jetzt will oder nicht, aber es kann ja ein bisschen so sein. Und mit dem Auto hatten wir das ja auch schon im Endeffekt. Es ist es und bleibt ein Objekt und ich kann für Objekte anfangen, auch Gefühle zu entwickeln. Also, dass ja, manche ja. Menschen schon mit, also zum Beispiel mit Tieren oder so, Tiere sind keine Objekte für mich, aber mehr mit Tieren anfangen können als mit Menschen, das ist ja schon nichts Neues. Viele Tiere werden vermenschlicht, werden eher als, sind schon gar nicht mehr in ihrer Art wirklich richtig gehalten, sondern werden eher in so einen Menschen Ding reingezwängt. Und ich sehe schon auch, dass da auch natürlich Roboter in irgendeiner Art und Weise den Menschen, das ist nicht mehr aufzuhalten, das sehe ich auch so. Aber ich glaube, dass es immer noch Unterschiede gibt in einer Liebesbeziehung.
Absolut.
Also sind ich meine, keine sozialen Wesen, was du schon sagst. So ein
ja, Roboter, natürlich. Also das ist eine Einbahnstraße, ne? Ja, und das finde ich umso erstaunlicher, finde ich schon, dass Männer sagen, das ist Liebe mit uns. Nein, es ist nicht. Es ist nur Also im Grunde genommen, da kann man auch mal sehen, wie sehr eigentlich Liebe auch zum Konsumgut geworden ist in unserer Massenkonsumgesellschaft. Ja, die erfüllt meine Bedürfnisse, die gibt mir Recht, die macht, was ich will. Das ist absolut Liebe. Das ja, aber Liebe ist ja Reibung, Liebe ist Widerstand, ja. Liebe ist sich jeden Tag neu zu entdecken. Ja, das ist ja nicht Liebe. Ja, das ist ein Konsumgut. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja. Und das finde ich, also das hat mich eigentlich am meisten entsetzt, dass ich mir gedacht habe, wie das ist euer Verständnis von Liebe, dann wundert mich nicht, was auf der Welt los ist, ja. Also ich meine, ja, so. Und mich wundert auch nicht, dass wir Frauen immer noch nicht hundertprozentig gleichberechtigt sind, ja. Ja, ja. Also ich komme da schon auch beim Nachdenken über diese ganzen Sachen, komme ich schon auch ganz schön an meine Grenzen. Und ich fange auch manchmal an, mich wirklich zu ärgern. Ja, also so, ja. Und teilweise muss ich auch einfach sehr drüber lachen, ja. Aber
es ist ja auch, es ist auch klar. Man darf es, glaube ich, auch ein bisschen mit Humor sehen. Aber es darf einfach die Ernsthaftigkeit nicht verlieren, weil es ist ein riesenernstes Thema, ganz, ganz klar. Und es macht was mit uns Menschen. Und ich finde ja, ich bin ja eher so auf dem Weg, dass ich immer denke, wir dürfen wieder menschlicher werden und wir dürfen mehr den Zugang zueinander finden und ihn nicht noch mit Robotern austauschen. Aber ich sehe natürlich auch bei den Arbeitsplätzen, ne, wenn ich jetzt so höre, oh, Pflegeroboter, okay, was würde das jetzt natürlich bedeuten für die Pflege, für die Krankenhäuser, für uns und gleichzeitig dieses, oh mein Gott, die Menschen sind eh schon im Alltag häufig so isoliert und so einsam. Und wenn sie dann noch von Robotern gepflegt werden, was bleibt denn dann noch? Wenn, ne? Also sie haben eh schon kaum
das geht
noch
gar nicht.
Menschenkontakte.
Andrea, das geht wie, gar nicht.
Gruselig. Also das ist
so also viel. Im Moment gibt es keine Pflegeroboter, die Menschen pflegen können, weil jede Tätigkeit ist eine neue Herausforderung, die du nicht vorher eingeben kannst. Ja, das Einzige, was man sich vorstellen könnte, dass zum Beispiel den Pflegekräften Sachen abgenommen werden, wie servieren arbeiten. Ja, Sachen, die gleich werden. Oder
Sinn.
Ja, genau. Ja. Also so davon sind wir wirklich weit entfernt. Ein Glück, ja. Wobei, weißt du, da kämpfen wir auch irgendwie so ein bisschen an den Folgen, im Grunde genommen die Ursachen, also wie unser ganzes Lebenskonzept aufgestellt ist, unsere biografische Anordnung und unsere Vorstellung vom Altern. Da wird sich auch noch viel tun, schätze ich, weil ja auch die geburtsstarken Jahrgänge dann in Rente gehen und dann sind das viele, ja, und es kommen wenig junge Leute nach, also da wird auch ziemlich die Frage im Raum stehen, wer pflegt die eigentlich, ja.
Aber auch für generell andere Arbeitsplätze, wo es so einen Mangel gibt, ne, wo jetzt schon kein Fachpersonal mehr ist an vielen Handwerker oder weiß der Geier was, es gibt so viel Sachen natürlich, die ja von Menschen gar nicht mehr gemacht werden und was ist mit diesen Tätigkeiten, brauchen wir die Tätigkeiten noch, kann die teilweise von Robotern auch ersetzt werden, also das Thema ist ja, da können wir noch 10 Folgen machen, das ist ja unerschöpflich. Mhm.
Also was die Arbeit anbelangt, ist es halt so, dass im Grunde genommen dadurch, dass alle automatisierten Tätigkeiten, ich kann das mal aus meinem Bereich sagen, ja, es gibt immer mehr Texte, die von künstlichen Intelligenzen erstellt werden. Also ich war neulich auf einem Kongress und da habe ich gelernt, dass man praktisch eine KI auch mit seinem eigenen Stil trainieren kann und dann gibt man Daten ein und die schreibt dann einen Text, so wie ich den schreiben würde, in meinem Stil, ja.
Ernsthaft.
Und aber es hat halt auch immer eine Kehrseite. Das bedeutet ja, dass ich mehr Zeit habe, zum Beispiel für kreative Tätigkeiten. Oder sagen wir mal, ein gutes Beispiel ist, wenn du es an einem Anwalt sagst, ja, wenn der nicht mehr alle alten Fälle durchforsten muss, ob es schon mal einen vergleichbaren Rechtsfall gab, hat dann natürlich wieder mehr Zeit, auch mit seinen Mandanten zu reden und auch in gewisser psychologischer Hinsicht vielleicht für die da zu sein. Es hat tatsächlich seine zwei Seiten. Ich, übrigens, darüber habe ich gerade einen Text geschrieben, den ich noch ein paar Mal umformuliere und redigiere, aber der geht dann demnächst auch auf meinem Blog online und dann schicke ich dir den.
Gerne, gerne.
Ja.
Ich verlinke das auch gerne nochmal immer wieder hier drunter auch, wo du zu finden bist, wo deine Texte zu finden sind. Und das ist, Ja, es bleibt spannend und ja, es ist so Segen und Fluch zugleich, ne? Also auf der einen Seite verfluche ich mein Handy manchmal, weil ich so viel Zeit mit ihm verbringe, aber gleichzeitig liebe ich es auch, weil es mir so viel ermöglicht, eben auch ja, auch online. Ich könnte nicht online arbeiten, wenn ich mein Handy nicht hätte, ne? Also es ist so, ich liebe es auch, diese Unabhängigkeit, die ich durch dieses Handy habe. Und manchmal ist es aber auch so, oh, ich wünschte mir einen Tag ohne Handy, einfach nur, ne, nicht das Ding bei mir zu haben. Und es ist so beides.
Es ist wie so eine lange Leine, ne?
Ja.
Aber absolut. Man ist nie ganz los. Also ich habe gerade neulich mal gedacht, Wahnsinn, früher war ich wochenlang im Urlaub und hatte kein Handy. Ja. Wie habe ich denn das gemacht? Ja, also so, und ich habe nicht jeden Tag zu Hause angerufen oder so, ne? Genau. Und heute schickt man ständig Bilder und hält die Eltern oder so auf dem Laufenden, ne? Also ich meine, da gibt es ja auch viele, die jetzt so Digital Detox machen und ins Kloster gehen. Und aber ich finde die Vorstellung, eine Woche nichts zu sagen, ganz schön schlimm. Also, ich meins. Ja, also okay. Und ohne Handy weiß ich auch nicht. Ja.
Nee. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ja. Also ich glaube abschließend, wir finden keine eindeutige Antwort. Also es ist Roboterliebe, Spinnerei oder Realität von morgen. Also klar ist, Roboter sind schon Realität. Ob das mit der Liebe dann auch eine Realität wird, ich glaube, das bleibt immer noch offen. Und im Rahmen, klar, der Objektifizierung haben wir es sowieso schon auch manchmal drin. Die Möglichkeiten sind da. Und es ist wichtig, ein wachsames Auge drauf zu halten und auch für sich selber immer noch mal wieder zu überprüfen, was gibt mir das, was hilft es mir, also wozu dient es mir und wozu brauche ich es, und beides darf ja auch sein, ne? Also alles zu verfluchen macht auch keinen Sinn, also wir dürfen lernen, mit dieser Technologie auch zu leben, und wichtig ist, dass es für uns Menschen passend ist und wir selber den Rahmen auch gestalten und auch natürlich da auf Würde und Ethik auch trotzdem Werte legen, also das wäre mir schon wichtig. Und ja, aber manchmal ist es auch schön, Dinge irgendwie experimentierfreudig auch anzugucken. Also selbst ein neuer Gedanke muss nicht immer gleich ein schlimmer Gedanke sein.
Ja, ich bin gespannt auch, ja.
Ja, du hast ein wachsames Auge drauf und du.
Ich hoffe doch, ja. So gut ich kann. Also,
wie ich dich einschätze, wirst du das im Blick behalten und wirst mich auch immer schön mit neuen Themen versorgen, und wir werden hier immer wieder auch mal einen Blick da reinwerfen. Und ich danke dir erstmal wieder für das spannende Gespräch heute.
Sehr gerne, Andrea. Ich danke dir.
Und ihr Lieben da draußen, also wenn euch dieses Thema interessiert, dann schaut gerne bei Susanne auch auf dem Blog vorbei. Ihr findet sie auch bei LinkedIn. Da gibt's auch immer spannende Texte zu unterschiedlichsten Sachen. Und wenn ihr im Moment aber noch in eurer Partnerschaft sagt, nee, ich will keinen Roboter, mir reicht der oder die ich gerade hier habe, und ich wäre froh, wenn ich das hinkriege, dass wir eine schöne Beziehung hätten, oder du vielleicht gerade noch auf der Suche bist, ich mache einen Kurs hier auf Mallorca und aber auch online zum Thema genug Frösche geküsst, Zeit für richtig geile Beziehungen. Das heißt, wo wir einen Tag gucken, was ist eigentlich dein Glücksverhinderungsmuster? Warum läuft es noch nicht so, wie du es gerne hättest? Was hat es vielleicht auch mit dir zu tun? Was kannst du machen, damit du wirklich entweder aus den Fröschen Prinzen machst, wobei es müssen ja keine Prinzen sein, aber den richtigen halt zauberst, oder du einfach den passenden Menschen in dein Leben holst. Das ist einmal am 19. ist jetzt für ganz kurz entschlossen noch hier auf Mallorca ein Tag, für 99 €. Und am 3.12. auch mache ich das Ganze online. Also wenn dich das interessiert, du gerne an diesem Thema ein bisschen arbeiten möchtest, bereit sein möchtest für dein Prinz. Es ist so naheliegend, ne? Frösche küssen, daraus werden Prinzen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also wenn du einfach sagst, hey, es darf einfach wirklich jetzt richtig krachen, dann lass uns sprechen. Auf meiner Webseite siehst du auch immer noch Einladungen zum kostenlosen Gespräch mit mir, wenn du eine Frage hast, wenn du an deiner Beziehung arbeiten möchtest. Als Trauma-Beziehungstherapeutin, Coach bin ich hier an deiner Seite für die Themen, die du brauchst und hast, und helfe dir da sehr gerne weiter. So, hätten wir den Teil auch erledigt. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Teilt das gerne, erzählt über den Podcast, guckt euch andere Folgen an, lasst euch inspirieren, einladen. Susanne, vielen Dank nochmal auch hier. Und wenn du das auf YouTube siehst, abonniere meinen Kanal. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Habt eine gute Zeit und magst du noch was sagen, Susanne, zum Abschluss?
Naja, ich wünsche euch einfach eine gute Zeit auch, ja.
Okay, dann machen wir den Sack zu. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch, ihr Lieben. Tschüss.